Vitor Gacinio. Wenn der Rotz läuft und der Pups drückt. Kindermedizin jetzt verständlich. Ist grünliche Kacke in der Babywindel Grund zur Sorge? Trinkt mein Baby genug? Und wie kann ich Allergien vorbeugen? In dem Blink zu Wenn der Rotz läuft und der Pups drückt vom Kinderarzt Vitor Gacinio wollen wir euch Eltern stärken, unterstützen und in Sachen Kindergesundheit schlau machen. Auf verständliche Art. Denn die Unsicherheit ist groß. Bei kaum einem anderen Thema wird ungefragt so viel Rat ausgeteilt, werden so viele Ängste verschwiegen und wird so viel geflunkert wie beim Thema Baby und Kleinkind. Vielleicht hast du auch schon Eltern getroffen, die steif und fest behaupten, dass ihr Kleiner fast nie weint und schon durchschläft, seit er 4 Monate alt ist. Oder dir sitzt noch der Kommentar der Schwiegermutter in den Knochen, dass du dein Baby ja wohl verziehst, wenn du es zum Einschlafen stillst. Und schadest du deinem Kleinkind, wenn du es vegetarisch ernährst? Im folgenden Blink bekommst du ein Gefühl dafür, wann ihr euch ein wenig entspannen könnt und wann vielleicht doch ein Arztbesuch besser ist. Natürlich können wir bei so einem riesigen Thema auch nur einen kleinen Teil der im Buch besprochenen Inhalte aufgreifen. Deshalb gilt, wenn du ganz konkrete Sorgen um dein Baby hast, dann zögere nicht und halte bitte Rücksprache mit deinem Kinderarzt. Essen für Anfänger. Von Muttermilch und Fläschchen. Uff, die Geburt war anstrengend. Für die Mutter und das Baby. Wenn alles gut gelaufen ist, kommt jetzt aber der schöne Teil. Das Baby darf sofort auf den nackten Bauch der Mutter. Es geht für das Baby nicht nur darum, sich auszuruhen, den vertrauten Herzschlag zu spüren und Haut an Haut zu kuscheln. Nein, der Säugling sucht instinktiv nach der Mutterbrust. Und dann macht er, was ihm den Namen Säugling gab. Saugen. Es ist ein inniger, fast magischer Moment. Und ein toller Start in ein hoffentlich gesundes Leben. Muttermilch ist ein wahres Zauberelixier. Sie ist optimal auf die Bedürfnisse des Säuglings zugeschnitten. Spurenelemente, Vitamine, Mineralien und Immunfaktoren. Da ist alles drin, was das Baby braucht. Noch dazu hat sie die perfekte Trinktemperatur. Aber nicht immer läuft alles glatt. Auch wenn Stillen der Goldstandard ist, solltest du nicht verzweifeln, wenn es nicht klappt. Gib nicht sofort auf, sondern hol dir gegebenenfalls professionelle Hilfe. Und entspann dich auch ein bisschen. Die gute Nachricht ist, dass in unserem Teil der Welt kein Kind unter Mangelernährung leiden muss, weil es keine Muttermilch trinken kann. Es ist also kein Drama, wenn dein Baby ein Flaschenbaby ist. Die sogenannte Prämilch ist der Muttermilch am ähnlichsten und darf genau wie sie nach Bedarf gefüttert werden. Also so oft das Baby möchte und keinesfalls nur alle 4 Stunden, wie es früher empfohlen wurde. Also lass dich von der älteren Generation nicht verunsichern. Säuglinge wollen nicht nur ihren Durst und Hunger stillen. Sie stillen auch ihr Bedürfnis nach Nähe. Wichtig ist, dass ihr die Milch nicht überhitzt, sonst gehen die wichtigen Proteine kaputt und euer Baby könnte sich verbrennen. Von einem Umstieg auf Folgemilch rät Gacinio ab. Die in der Folgemilch zugefügte Stärke belastet den Darm von Babys in der Regel zu sehr. Und auch Kuhmilch wird für Kinder unter 1 Jahr nicht empfohlen. Sie hat einen zu hohen Proteingehalt. Sorgst du dich, dass dein Baby zu wenig trinkt? Saugen ist anstrengend für die ganz Kleinen. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Baby vor Erschöpfung beim Trinken ständig einschläft, kitzle es in solchen Momenten sanft an den Füßen. Dann bleibt es noch kurz wach. Und solange es dem Alter entsprechend gut an Gewicht zulegt, sind deine Sorgen unbegründet. Schläft dein Baby dann satt und glücklich an der Brust ein, ist das auch in Ordnung. Es gibt Leute, die behaupten, dass dieses Einschlafstillen schlecht für die Schlafroutine der Babys sei. Gacinios Meinung dazu? Lass dir nicht von anderen vorschreiben, wie es am besten gehen soll. Du und dein Kind entscheiden, was euch gut tut und was ihr braucht. Auch hypoallergene Flaschennahrung, kurz HA-Milch, ist in den meisten Fällen unnötig. Denn wenn es in eurer Familie keine Allergiker gibt und du sowieso stillst, dann ist das die allerbeste Allergieprävention. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt das Stillen bis zum 2. Geburtstag. Allerdings sollte zwischen dem 5. und 7. Lebensmonat langsam mit der Beikost angefangen werden. Und um dieses Abenteuer geht es jetzt. Essen für Fortgeschrittene. von Brei und ersten Bissen. Es sieht schon verdammt putzig aus, wenn so ein 6 Monate altes Baby zum ersten Mal etwas essen soll. Die Zunge kämpft mit diesem komisch harten Löffeldings und schiebt den Brei unwillentlich wieder raus. Das Essen vom Löffel aber wandert überall hin, nur nicht in den Mund. Aber das muss es auch nicht. Schließlich heißt diese Nahrung nicht Ersatzkost und auch nicht Breikost, sondern Beikost. Das sagt schon alles. Wenn die Kleinen in das große Abenteuer Essen einsteigen, ist diese Beikost nicht die Hauptnahrung. Die bleibt vorerst Milch. Egal ob aus der Brust oder als Prämilch. Manche Kinder haben schnell den Dreh raus und können den Mund nicht weit genug aufsperren. Andere verweigern sich hartnäckig. Da hilft nur Geduld. Das Kind bestimmt das Tempo. Du weißt, dass dein Kind zumindest theoretisch für seine ersten Esserfahrungen bereit ist, wenn es den Kopf selbst halten und sich selbst etwas in den Mund stecken kann. Und auch wenn der Zungenstoßreflex, der alles wieder aus dem Mund herausschiebt, nicht mehr vorhanden ist. In Deutschland fängt man typischerweise mit Möhren- oder Pastinakenbrei an, aber das ist Kultur und nicht Dogma. In Indien wird beispielsweise Joghurt und Reis mit weichgekochten Linsen vermischt. In Portugal werden hingegen Suppen kredenzt. Im deutschsprachigen Raum wird mit der Mittagsmahlzeit angefangen. Achte darauf, dass dein Baby nicht müde ist, wenn es essen soll. Nach dem Brei oder dem Breiversuch gibt es die gewohnte Milchmahlzeit. Nach und nach führst du dann den Milchgetreidebrei am Morgen und den Obstgetreidebrei am Nachmittag ein. Welche Gemüsesorten ihr ausprobiert und in welcher Reihenfolge, das könnt ihr halten wie ein Dachdecker. Früher hieß es mal, dass man jede Woche ein neues Gemüse ausprobieren solle. Aber wirklich, da gibt es keine festen Regeln und das Ganze ist schließlich kein Wettbewerb. Wichtig ist aber, dass ihr im ersten und zweiten Lebensjahr kein Salz und keinen Zucker zum Essen hinzufügt. Ihr legt in dieser Zeit nämlich den Grundstein für eine gesunde Ernährung. Auch beim Essen gilt, gegessen wird nach Bedarf. Lenkt euer Baby also nicht mit Spielzeug oder Handy ab, um noch ein paar Löffelchen nachzuschieben. Euer Baby hat ein natürliches Durst- und Sättigungsgefühl. Das würdet ihr so abtrainieren, was später zu Übergewicht und Essstörungen führen kann. Verweigert dein Baby den Brei komplett? Dann probier es mit dem sogenannten Baby-led Weaning. Hier greift sich das Kind selbst eine Portion gekochtes Gemüse, weichgekochte Nudeln oder weiches Brot ohne Rinde. So testet es Beschaffenheit und Geschmack von Speisen. Es ausschließlich so zu ernähren, ist aber schwierig. Mit einem Brei lässt sich viel leichter ein ausgewogener Nährstoffmix kreieren. Apropos ausgewogene Ernährung, auch eine vegetarische Ernährung geht natürlich. Achtet aber bitte darauf, dass sie für ausreichend pflanzliche Zink- und Eisenquellen sowie Proteine sorgt. Von vegetarisch ernährten Kindern sollte auch regelmäßig der Eisengehalt im Blut kontrolliert werden. Eine vegane Ernährung wird für Babys und Kleinkinder nicht empfohlen. Jetzt noch ein paar Tipps und Hinweise im Schnelldurchlauf. Wegen der Verschluckungsgefahr solltet ihr immer dabei sein, wenn euer Kind isst. Füttert nie in der Babyschale, wo die Kleinen fast liegen. Neben Zucker und Salz solltet ihr auch scharfe Gewürze vermeiden. Honig ist im ersten Lebensjahr tabu. Er kann Sporen eines Bakteriums enthalten, die lebensgefährlich für Säuglinge sein können. Gerade am Anfang ist es gut, den Brei vorzukochen, in Eiswürfelbehältern einzufrieren und dann in einen Gefrierbeutel umzufüllen. So habt ihr im Tiefkühler kleine Portionen griffbereit und könnt die verschiedenen Breisortenwürfel miteinander mischen. Abwechslung ist gut. Wer schon früh viel probieren durfte, leidet weniger unter Allergien. Früher hieß es, dass Nahrungsmittel, die häufig Allergien auslösen, so lange wie möglich vermieden werden sollen. Heute weiß man, dass das nicht stimmt. Die Verdauung. Von Kacker, Pupsen und Bauchweh. Egal, ob ihr es Kacker, Lulu, Kot, Urin, Stuhl, das große und das kleine Geschäft oder AA und Pipi nennt, die Ausscheidungen von Darm und Blase sind Alltagsgeschäft. Darum solltet ihr ihnen von Anfang an mit so viel Normalität begegnen, wie nur möglich. Wählt selbst, welcher Begriff euch gegenüber euren Kindern gut über die Lippen kommt. Nur eine Bitte. Nutzt keine abfälligen Worte. Wenn ihr immer vom Stinker sprecht, braucht ihr euch nicht zu wundern, wenn sich euer Kind später für seine Ausscheidung schämt und Verstopfung bekommt. Dabei ist die Verdauung ein weiteres Wunderwerk des Körpers. Wir wissen noch immer viel zu wenig darüber. Erst langsam verstehen wir, dass das Mikrobiom, früher nannte man es die Darmflora, eine Schlüsselfunktion in unserem Abwehrsystem hat. Was in der Windel eures Kindes landet, sagt dementsprechend viel über seinen Gesundheitszustand aus. Deshalb will der Kinderarzt von euch wissen, wie oft das Kind kackt, pullert, wie weich oder hart der Stuhl ist, welche Farbe er hat und wie es mit Bäuerchen und Pupsen aussieht. Alles fängt mit dem sogenannten Mekonium an, auch Kindspech genannt. Nicht, weil das Kind Pech statt Glück hat, sondern weil es dunkel und klebrig ist wie Pech. Es ist der erste Stuhlgang des Kindes und setzt sich unter anderem aus alten Darmzellen und verschluckten Haaren zusammen. Wenn dein Kind auch 48 Stunden nach der Geburt noch kein Mekonium ausgeschieden hat, solltest du zum Arzt. Meist reicht ein spezieller Einlauf und das Problem ist erledigt. Aber ein Darmverschluss oder Stoffwechselerkrankung müssen vom Arzt ausgeschlossen werden. Und wie geht es dann weiter? Neugeborene, die voll gestillt werden, sollten mindestens 3-mal am Tag Stuhlgang haben. Öfter ist kein Problem, außer für den Windelvorrat, der dann rasend schnell dahinschwindet. Aber die Häufigkeit des Stuhlgangs ändert sich schnell. Mit 3 Monaten kann es schon sein, dass gestillte Säuglinge auch mal bis zu 14 Tage nicht kacken. Echt! 14 Tage! Flaschenbabys können in diesem Alter 6 bis 8 Tage keinen Stuhlgang haben. Der Stuhl bei Säuglingen sollte weich und wässrig oder matschig sein. Wenn da eine richtige Wurst oder köttelartiger Kot rauskommt, dann solltet ihr zum Arzt und das abklären lassen. Auch wenn der Stuhl plötzlich sehr grün wird, muss man nachhaken. Entfärbter Stuhl ist ebenfalls ein Warnhinweis. Vielleicht kommt zu wenig Gallenflüssigkeit im Darm an. Das ist etwas, wo euch der Arzt weiterhelfen muss. Mit Einführung der Beikost stinkt die Kacke viel mehr und die Pupserei nimmt zu, denn die Bakterien im Darm haben jetzt allerhand zu tun. Wusstest du, dass ein Furz eigentlich nichts anderes als gesammelter Bakterienpups ist? Nicht die Nase rümpfen. Die Gase müssen raus. Leidet euer Baby sichtlich unter der Pupserei, dann massiert das Bäuchlein sanft oder nehmt es in den sogenannten Fliegergriff. Dabei liegt das Baby mit dem Bauch auf eurem Unterarm und schaut nach unten. Aber Achtung! Bitte nicht mit vollem Magen, sonst kommt oben wieder raus, was es gerade gegessen hat. Starkes Bauchweh solltet ihr immer ernst nehmen. Besonders, wenn das Baby oder Kleinkind Schmerzen immer an der gleichen Stelle hat. Auch wenn Bauchweh mit Schweißausbruch einhergeht, es Beschwerden beim Pipi-Machen gibt, Blut im Stuhl zu sehen ist oder das Kind häufig erbricht oder häufig Durchfall hat. Dann heißt es ab zum Arzt. Wenn es später darum geht, die Sauberkeitserziehung anzugehen, dann macht euch wieder klar. Jedes Kind hat sein eigenes Tempo. Wenn man an einem Grashalm zieht, wächst er ja auch nicht schneller. Die meisten Kinder fangen im Alter zwischen 2 und 4 Jahren an, ihre Ausscheidungen zu melden und sich für den Topf oder die Toilette zu interessieren. Das sollte spielerisch unterstützt werden. Da kann auch mal die Puppe auf die Toilette. Oder das Kind darf spülen oder sich im Bad eine schöne Ecke für den Topf herrichten. Druck tut ihnen in dieser Phase gar nicht gut. Da kommt es dann schnell zu Verstopfung oder das Geschäft wird hinterm Wohnzimmervorhang verrichtet. Hellhörig und beim Arzt vorstellig werden solltet ihr, wenn euer Kind noch im Alter von 5 Jahren tagsüber keine Blasenkontrolle hat. Einnässen in der Nacht ist hingegen bis in die Pubertät durchaus möglich. Wenn euer 7-Jähriger nachts noch eine Windel tragen soll, ist ihm das bestimmt super peinlich. Sprecht dann lieber von der Notfallhose. Das ist weniger babymäßig. Schlaf, Kindlein, schlaf. Aber wann endlich? In den ersten Wochen nach der Geburt wanken viele Eltern wie Zombies durch den Tag. Vollkommen übermüdet und gefoltert vom Schlafentzug. Die schlechte Nachricht: Laut einer Studie der britischen Universität Warwick normalisiert sich der Elternschlaf meist erst wieder, wenn das Kind 6 Jahre alt ist. Also, wenn euch Freunde weismachen wollen, dass ihr Kind mit 6 Wochen durchgeschlafen hat und das dann auch immer so blieb, könnt ihr auf Durchzug schalten. Da wird euch wahrscheinlich ein Ammenmärchen aufgetischt. Aus ärztlicher Sicht ist es vor allem wichtig, dass das Neugeborene sicher schläft. Das Baby sollte im Elternzimmer schlafen. Am besten in einem Beistellbett oder Stubenwagen. Und in diese gehören keine Kuscheltiere, Kissen, Decken oder sonstiger Firlefanz. Schlafen legen solltet ihr euer Kind im Babyschlafsack und auf dem Rücken. Und, es versteht sich eigentlich von selbst, in rauchfreier Umgebung. Die ideale Zimmertemperatur beträgt 16 bis 18 Grad. Künstliche Überwärmung durch zu dicke Schlafsachen, eine bollernde Heizung und fehlende Luftzirkulation sollte vermieden werden. Lavendel, Eukalyptus, Menthol. Ätherische Öle sind im Babyzimmer verboten. Die Dämpfe können zu einem Kehlkopfkrampf im Schlaf führen. Das Ende könnt ihr euch ausmalen. Also, weg damit. Das war die Pflicht zum Thema Schlafen. Nun kommt die Kür. Wie sorgst du also dafür, dass dein Baby besser schlafen lernt? Indem du dich zuallererst locker machst. Im ersten Lebensjahr ändert sich der Schlafrhythmus des Kindes etwa alle 3 Monate. Und zwar so grundlegend, dass du danach alle scheinbaren Gewissheiten wieder über den Haufen werfen kannst. Aus einer Nachteule wird plötzlich ein schläfriges Murmeltier oder umgekehrt. Und gerade wenn Entwicklungssprünge anstehen oder durchlaufen werden, ist manchmal einfach alles so spannend und aufregend für das Kind, dass es ihm den Schlaf raubt. Am besten fahrt ihr damit, wenn ihr eurem Baby eine ruhige Schlafumgebung und das Gefühl von Geborgenheit bietet. Außerdem sind feste Rituale sehr hilfreich. Also beispielsweise ein Bad vor dem Schlafengehen, eine kleine Massage, den Schlafsack immer mit dem gleichen Schlaflied anziehen oder dann, wenn vorhanden, den Zahn oder die Zähnchen putzen. Eine Geschichte, das Licht ausschalten und dann gute Nacht. All das geschieht schon in gedämpftem Modus und im Idealfall immer zur gleichen Zeit. Da sollte nichts mehr aufregend sein. Die Botschaft, wenn du gleich einschläfst, verpasst du gar nichts. Wenn dein Baby nachts aufwacht, musst du es auch nicht immer gleich hochnehmen. Manchmal will es nur deine Hand auf seinem Bauch spüren. Oder du singst von deinem Bett aus euer Schlaflied. Probier es doch mal. Von einem gezielten Schlaftraining rät Gacinio aber ab. Nähe, Bindung und Feinfühligkeit kommen hier zu kurz. Wenn das Baby weinend zurückgelassen wird, lernt es gar nichts. Wenn es nicht mehr weint, hat es einfach aufgegeben. Für Eltern beängstigend kann der sogenannte Nachtschreck sein. Das Kind schlägt wild um sich, ist ganz außer sich und lässt sich nicht beruhigen. Aber hier lässt sich nicht viel ausrichten. Wie auch bei einem schlafwandelnden Kind gilt, ruhig bleiben und keinesfalls versuchen, das Kind wachzurütteln. Es fühlt sich schrecklich an, aber der Spuk ist schnell vorbei. Alarm! Krankheitszeichen, mit denen nicht zu spaßen ist. Die meisten Erkrankungen, die dein Baby und Kleinkind durchmachen werden, sind zwar doof, aber harmlos. Da gibt es das 3-Tage-Fieber, das so plötzlich wieder verschwindet, wie es gekommen ist. Es gibt die Magen-Darm-Infekte, die euch Demut lehren, während ihr Erbrochenes aus dem Autositz oder der Sofaecke sammeln dürft. Aber der Mensch wächst bekanntlich an seinen Aufgaben. War im Vergleich dazu so ein Windelwechsel bei einem Neugeborenen nicht geradezu ein Spaziergang? Und dann gibt es natürlich die vielen Schnupfen und Hustenviren, die euer Kind spätestens dann regelmäßig heimsuchen werden, wenn es mit der Kita startet. Bei den nun folgenden Symptomen solltest du aber nicht lange warten, sondern mit deinem Kind zügig einen Arzt aufsuchen. Wenn dein Säugling noch unter 6 Monate alt und über 38 Grad warm ist, auch wenn sich dein Baby mehrmals erbricht oder die Haut Quaddeln bildet oder stark gerötet ist, dann gehe bitte zum Arzt. Ist dein Kind ungewöhnlich weinerlich oder erschöpft und teilnahmslos? Sind weniger Windeln nass als sonst? Dann lass das bitte auch abklären. Wähle die 112, wenn dein Baby nichts trinkt und die Fontanelle eingefallen aussieht. Wenn dein Baby gestürzt ist und danach erbrochen hat, wenn es apathisch wirkt und hohes Fieber hat, wenn es sich beim Atmen sichtbar anstrengen muss oder du es sogar auf der Brust rasseln hörst. Und natürlich immer, wenn du befürchtest, dass es etwas Giftiges wie Tabak oder Reinigungsmittel geschluckt hat oder von einem Insekt im Mund gestochen wurde. Generell gibt es 2 Grundregeln, die du dir merken solltest. Je jünger das Kind ist, desto früher solltest du im Zweifelsfall zum Arzt. Ein Husten bei einem Neugeborenen muss ganz anders beobachtet werden als bei einem 4-Jährigen. Gleiches gilt für Fieber und Durchfall. Für einfach alles. Bei Beschwerden eines Säuglings sollte eigentlich immer eine Ärztin draufschauen. Und die 2. Grundregel lautet, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig zum Arzt. In diesem Blink zu Vitor Gacinius, wenn der Rotz läuft und der Pups drückt, hast du gelernt, worauf du zum Wohle deines Babys und Kleinkindes achten solltest und was dich nicht verunsichern muss. Statistisch gesehen passieren 50% der Unfälle mit Kind im Haushalt. Ersthelfer sind also meist die Eltern. Dementsprechend möchten wir euch wärmstens ans Herz legen, einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen. Es gibt euch mehr Sicherheit und das Gefühl, dass ihr im Notfall schnell erkennt, was getan werden muss. Je mehr ihr euch mit der Gesundheit eures Kindes beschäftigt, desto weniger müsst ihr unter diffuser Angst und Sorge leiden und könnt wieder besser auf euer Bauchgefühl hören. Wir hoffen, dass dieser Blink ein inspirierender Schritt in diese Richtung war.